Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 19 mit Rudi Bachmann. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Heute das Solo-Modell.
Erster Teil, genau.
Erster Teil. Des genau. Solo-Modelles erster Teil.
Erster Teil, genau. Also, wir wollen erstmal das Modell zusammenbauen und das nächste Mal benutzen wir es dann, um dann wieder sozusagen das zurückzubinden an die Fakten, die wir in der letzten Sitzung ein bisschen besprochen haben. Ja. Das Solo-Modell ist ein Modell, das eben gebaut ist, um den Zusammenhang zwischen Kapitalakkumulation und Wachstum zu verstehen. Und es ist halt wirklich ein Modell des Kapitalismus, kann man sagen. Und zwar so, wie ich es definiert habe, das Kapitalismus im Sinne von der industriellen Produktion unserer eigenen Produktionsfaktoren. Ja. Darum geht es letztlich in diesem Modell. Und wie sozusagen die Mechanik, es schaut sozusagen in den Maschinenraum, ziemlich wörtlich sogar, des Kapitalismus, wenn man so will. Und wir werden dann auch die fundamentale Gleichung des Solo-Modells und, wenn man so will, damit auch des Kapitalismus ableiten. Weiß ich nicht, ob die Marxisten würden da nicht zustimmen, aber man kann das schon, ich denke schon, dass man es so interpretieren kann. Als der Solo das geschrieben hat, war das natürlich hauptsächlich...
Das heißt Solo, weil ein Herr Solo das geschrieben hat.
Ja, ja, klar.
Ich dachte, das wäre das Einzelmodell oder.
Nein, okay. Das heißt Solov, also mit W.
Ach, Solov, okay.
Ist vermutlich russische oder ukrainische Emigranten in die USA.
Okay.
Solo hat auch den Nobelpreis bekommen. Ist einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, eindeutig. Und ich meine, der hätte es geschrieben natürlich. Damals war Kapital hauptsächlich noch physisches Kapital. Also wirklich physische Maschinen, aha, Fließbänder, Gebäude natürlich. Und heute müssen wir uns da immer mehr natürlich auch nicht physisches Kapital.
Das ist dann der Finanzkapitalismus, ne?
Nee, gar nicht mal. Sondern so Dinge halt wie Software,
ach so.
Blueprints, also Rezepte. Alles, was du sozusagen dann auch patentieren kannst, ja, dann so Sachen wie Artificial Intelligence, IG, Chatbots, okay, und so, ne? Das ist ja alles, das wird ja immer wichtiger.
Und das gilt unter euch Ökonomen nicht als physisches Produktionsmittel, also eine Software?
Doch, also was heißt nicht physisch? Nee, ist ja nicht physisch.
Okay.
Das hat ja keinen physischen Gehalt. Aber das gilt als Kapital natürlich. Als Kapital, und auch das kann man ja selber produzieren, das ist ja der Wichtigste.
Ja.
Insofern hat das
für
hat
kein Geld. Ja.
Ähnliche du musst ja schon die Softwareentwickler auch bezahlen. Also
ja gut, aber wenn die bezahlt sind, dann reproduzierst du dieses Produktionsmittel
ja, klar, natürlich, auch für null. Natürlich, das ist klar. Insofern ja, hat es andere dann Grenzkosten, das ist richtig. Und eben wichtig nochmal in Abgrenzung zu dieser Idee von Land. Und das ist eben das Neue. Kapital ersetzt halt, wie gesagt, in der industriellen Revolution Land. Und Land eben als Faktor, den man nicht so ohne weiteres produzieren kann. Wie gesagt, es gibt die Ausnahmen. Wir haben über Kolonialkriege nachgedacht. Wir haben über die Frontier Movement, was in den USA passiert ist, verbunden mit dem Genozid an den Ureinwohnern und so weiter. Darüber haben wir nachgedacht. Aber sozusagen, von einem gewissen Abstraktionsgrad kann man Land sich eben als Produktionsfaktor vorstellen, das nicht produzierbar ist, und Kapital eben als produzierbarer und dann akkumulierbarer Produktionsfaktor. Ne? Und ja, also das Solo-Modell ist im Grunde genommen ein erstes Rahmenwerk, um sozusagen Sinn zu machen, wie das funktioniert. Und wenn man es sozusagen rückbinden will an unser dynamisches aggregierte Nachfrage, aggregiertes Angebotsmodell, ist es quasi eine Theorie dieses langfristigen Ys, also dieses langfristigen Bruttoinlandsproduktsniveau, wo dann sozusagen in der kurzen Frist die Konjunktur davon abweichen kann. Und jetzt wollen wir uns eben eine Theorie entwickeln, wie man dieses natürliche Output-Niveau, dieses natürliche Bruttoinlandsproduktsniveau sozusagen, wie man dessen Entwicklung erklären kann über die lange Frist. So, es gibt 5 Gleichungen im Solo-Modell. Das erste ist eine einfache Populationsgleichung, die eben sagt, und das ist jetzt tatsächlich ein Unterschied, das hatten wir noch nicht im kurzfristigen Modell, die eben sagt, dass die Population, also die Bevölkerung, wächst. Ja, bisher gingen wir von einer statischen Population aus, was man für Konjunkturschwankungsbetrachtungen auch erstmal vernachlässigen kann. Ja, also es gibt manchmal Immigrationswellen und so.
Ja gut, aber so schnell wächst oder
schrumpft eine Bevölkerung. Schnell wächst erstmal nichts. Ja. Genau, so ist es. Deswegen kann man das in der ersten Approximation mal für die Konjunkturbetrachtung weglassen. Jetzt müssen wir natürlich Bevölkerungswachstum schon mit einbeziehen, und da wird eben angenommen, dass es eine konstante Bevölkerungswachstumsrate gibt, die auch zunächst mal tatsächlich wirklich konstant und exogen ist. Das kann man dann auch noch verfeinern, dass sie dann selber wieder vom Einkommensniveau abhängt. Also wenn du reicher bist, kannst du erstmal schneller wachsen, dann vielleicht wieder weniger und so. Da kann man Späße machen und da gibt's Erweiterungen des Solo-Modells. Im einfachsten Fall ist die aber einfach, wie gesagt, ist die einfach konstant. Das ist die erste Gleichung. Die zweite Gleichung ist eine Gleichung, die bekannt ist, nämlich, dass im Gleichgewicht eben Ersparnis gleich den Investitionen ist, ja, und letztlich dann auch, dass das aggregierte Angebot und die aggregierte Nachfrage das Gleiche sind. Also das nennt man hinter dem, sagen wir, in dem langfristigen Gleichgewicht gilt auch das kurzfristige Gleichgewicht sozusagen, ja. Das wird vorausgesetzt. Dann haben wir eine aggregierte Produktionsfunktion, die eben eine mathematische Beschreibung dessen ist, wie das Bruttoinlandsprodukt produziert wird, und zwar in Abhängigkeit von Produktionsfaktoren. Und da gibt's dann in der Stilisierung dann, wie gesagt, Land ist da dann jetzt erstmal nicht mehr drin, sondern da ist eben dieser reproduzierbare oder produzierbare Produktionsfaktor drin, den wir typischerweise Kapital nennen, ja, der übrigens auch im Englischen immer mit nach Karl Marx mit K abgekürzt wird, nicht mit C. Das ist ganz interessant, C ist Consumption, ja. Und dann haben wir, und eben Arbeit, ja. Übrigens, wir machen, im Solo-Modell macht man auch keinen Unterschied zwischen, sagen wir mal, Arbeitsbevölkerung und allgemeiner Bevölkerung. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt pro Kopf oder pro Arbeiter sage, dann rede ich, das sind im Solo-Modell im einfachsten Fall, wie gesagt, auch das kann man spezialisieren und kann sich fragen von Labor Force Participation, also welche Entscheidungen gibt es dann, wo Leute eben dann, ob die am Arbeitsmarkt teilnehmen oder nicht. Aber das sind alles Erweiterungen. Insofern, im einfachsten Fall ist, wie gesagt, pro Kopf und pro Arbeiter im Solo-Modell anonym. Es gibt also keine Kinder und keine Alten, die arbeiten alle. Naja, und da gibt's halt eine Produktionsfunktion, die dann auch noch so eine totale Faktorproduktivität hat. Also wie gesagt, es gibt Produktionsfaktoren, die man messen kann, Kapital und Arbeit. Und dann gibt's eben diese Restgröße, darüber haben wir auch schon gesprochen, diese totale Faktorproduktivität, die eben ein Maß dafür ist, wie produktiv diese Faktoren insgesamt sozusagen sind. Diese Produktionsfunktion, da muss man tatsächlich, oder da macht man Annahmen, mathematische Annahmen, also die jeweiligen Faktoren, das ist auch nicht neu, die jeweiligen Faktoren, Kapital und Arbeit, die haben abnehmende Grenzprodukte, ja, also je mehr du dazufügst von denen, während du das andere jeweils konstant hältst. Was dann passiert ist, du kriegst zwar immer noch mehr Output, aber immer weniger zusätzlichen Output.
Das heißt, es gibt so eine Plateaubildung sozusagen?
Nee, keine Plateaubildung. Du kriegst immer mehr, aber du kriegst immer weniger mehr.
Ja, okay.
Und das, ich meine, das nennt man eben abnehmende Grenzprodukte. Wie gesagt, das sind Annahmen, die wir auch schon vorher bei Produktionsfunktionen gemacht haben. Und dann gibt's noch so technische Annahmen. Da kann man dann so nette mathematische Theoreme auch beweisen im Solo-Modell. Die sind benannt nach einem japanischen mathematischen Ökonomen, die sogenannten Inada-Bedingungen. Da heißt Inada der Mann, und hat also nichts mit nichts zu tun oder mit Nada oder so, sondern der heißt tatsächlich Inada. Und die lauten eben, wie gesagt, das sind eher technisch-mathematische Bedingungen, aber damit kann man schöne Sachen beweisen, dass diese beiden Produktionsfaktoren essentiell sind. Mit anderen Worten, wenn du gar kein Kapital hast, wird gar nichts produziert. Egal wie viel Arbeit.
Wenn du keine Arbeit hast, auch nicht.
Und wenn du gar keine Arbeit hast, ist egal wie viel Kapital du hast, wird auch nichts produziert.
Wobei, erzähl das mal einem Investmentbanker.
Ja, wie gesagt, ich sag ja, es ist ja jetzt erstmal in dieser abstrakten oder in der sehr, sehr detaillierten abstrakten Form erstmal eine mathematische Annahme. So. Und dann die Annahme, dass eben je größer der Einsatz der Produktionsfaktoren sind, ist, desto kleiner, also das Grenzprodukt wird gegen Null gehen, ja. Also es wird nicht immer nur abnehmen, sondern es geht tatsächlich gegen Null. Also sozusagen in der Unendlichkeit, wenn du unendlich viel Kapital hast, das zusätzliche Kapital wird sozusagen dann nichts mehr bringen. Ja, das geht also gegen Null. Also es geht jetzt hier nicht so sehr um die Unendlichkeit, sondern dass es eben immer kleiner wird. Ja, und dass die Grenze nur Null ist und keine positive Zahl. Darum geht's. Ja. Und umgekehrt, wenn du sozusagen ganz am Anfang die erste Maschine und beziehungsweise der erste Arbeiter, der hat ein unheimlich großes Grenzprodukt, wieder mathematisch ausgedrückt unendlich. Darauf kommt es aber jetzt nicht an, ob das genau unendlich ist. Die müssen groß sein, ja. Das sind so mathematische Bedingungen. Und dann gibt's noch eine neue Bedingung, die haben wir so in der kurzen Frist eigentlich nicht annehmen müssen. Und das ist die Annahme der sogenannten konstanten Skalenerträge. Und das ist ganz interessant, weil, das wird oft verwechselt, auch mit den Grenzprodukten, weil die Grenzprodukte sind Annahmen über eine Produktionsfunktion, kann man auch über eine Produktionsfunktion, für, wenn du einen Faktor variierst, aber den anderen konstant hältst. Ja, das ist wichtig. Und da sind die Grenzprodukte sind abnehmend. Die Skalenerträge, das ist eine Aussage, wenn du alle Faktoren um den gleichen Faktor veränderst, was passiert dann mit Output? Ja, also das ist ganz wichtig, darf man nicht verwechseln. Ja, und da ist es so, dass wir tatsächlich Konstanz annehmen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du
alle linear Input, oder was?
Konstant, nee, genau. Das hat was mit Linearität zu tun, aber ich sag's noch genau, was es ist.
Okay.
Wenn du Kapital und Arbeit jeweils um den gleichen positiven Faktor multiplizierst.
Ja.
Also angenommen, du verdoppelst Kapital und verdoppelst Arbeit, dann kriegst du genau doppelt so viel Output raus.
Ja.
Nicht die Hälfte, nicht 2,5-fach oder dreifach, du kriegst genau doppelt so viel Output. Das nennt man konstante Skalenerträge. Eine klassische Produktion von konstanten Skalenerträgen, so kann man sich's merken, ist ein Burger, ja. Du brauchst immer, der Input von einem Burger ist eine Frikadelle oder eine Bulette, wie man bei euch sagt.
Und nein, Frikadelle. Ich bestehe darauf, nicht Bulette zu sagen.
Okay, gut, dann sagen wir Frikadelle, ich ja auch. Ich bin auch mit Frikadelle aufgewachsen. Und du brauchst ein Brötchen, ja?
Ja.
Und du brauchst immer ein Brötchen, eine Frikadelle. Du kannst deine Anzahl von Brötchen verdoppeln. Wenn du die Frikadellen nicht mit verdoppelst, gibt's keine mehr Burger, ja? Also, das ist ein klassische konstante Skalenerträge. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, das müsste man tatsächlich jetzt mathematisch verweisen, das kann man jetzt nicht. Aber der Witz ist jetzt, wenn man konstante Skalenerträge nimmt oder annimmt für die Produktionsfunktion, für die aggregierte Produktionsfunktion, dann lässt sich zeigen, dass man die Produktionsfunktion auch alternativ immer pro Kopf darstellen kann. Das bedeutet, dass unter anderem von konstanten Skalenerträgen gilt, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur eine Funktion noch ist vom Kapitalstock pro Kopf. Und zwar, und nicht mehr vom Kapitalstock und dem Arbeitseinsatz getrennt. Ja? Also nochmal. Unter der Annahme von konstanten Skalenerträgen und nur dann, das kann man mathematisch, wie gesagt, zeigen, das ist jetzt nicht offensichtlich, gilt, dass man das für, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bestimmt, nicht mehr separat der Kapitalstock und der Arbeitseinsatz ist, sondern nur noch das Verhältnis zwischen beiden. Also mit anderen Worten, der Kapitalstock pro Kopf. Ja? Und das ist wichtig, das braucht man, um das Solo-Modell analysieren zu können, ja. Und dann kann man sich fragen, und das Schöne ist, diese Pro-Kopf-Produktionsfunktion, mit der werden wir dann typischerweise arbeiten, die sieht genauso aus und hat genau die gleichen Eigenschaften wie die aggregierte Produktionsfunktion, weil da kann zeigen, dass deren Grenzprodukt auch abnimmt, die ist auch konkav, die ist auch sehr steil in Null und wird dann immer flacher. Und es ist halt so eine schöne Standardproduktionsfunktion, die am Anfang sehr steil ist und dann auch abnehmende Grenzerträge hat, ja. Und ja, da haben wir einiges an der Vorlesung erstmal verbracht, um das zu zeigen.
Also anhand von Folien und Formeln und so.
Anhand von Folien und Formeln. Das muss man dann tatsächlich mathematisch und grafisch machen. Das müssten die Leser dann oder Zuhörer dann, wenn sie es wirklich in Mathematik verstehen wollen, müssten es tatsächlich mal nachlesen. Das kann man aber auch googeln. Einfach mal konstante Skalenerträge, Produktionsfunktion, da wird man schon Entsprechendes finden. Also, jetzt haben wir drei Gleichungen. Wie gesagt, eine Populationswachstumsgleichung, die kurzfristiges Gleichgewicht, Sparen ist gleich Investitionen. Die Produktionsfunktionsdefinition mit den ganzen mathematischen Eigenschaften. Viertens haben wir da eine sogenannte Akkumulationsdefinition, die eben sagt, dass der morgige Kapitalstock dem heutigen Kapitalstock, der nicht in der Produktion abgeschrieben werden musste, weil er eben ein bisschen kaputt gegangen ist, plus der Bruttoinvestition ist. Ja, das haben wir bei den Firmen auch schon gesehen. So, das haben wir bisher auf einer Firmenebene angenommen. Jetzt nehmen wir das für die gesamte Volkswirtschaft an. Also nochmal, der Gesamtkapitalstock einer Volkswirtschaft morgen ist einfach der Kapitalstock, der heute von der Produktion übrig geblieben ist, nicht abgeschrieben werden muss, nicht kaputt gegangen ist, plus die Bruttoinvestition, die man da dazufügt. Oder Bruttoinvestitionen können theoretisch auch negativ sein, da würde man davon abziehen, kommt aber in der Regel nicht vor. Normalerweise sind die Bruttoinvestitionen in der Volkswirtschaft positiv.
Das heißt, denn es geht irgendwas so sehr kaputt, dass du es von allem Geld, was du hast, nicht hundertprozentig wieder repariert kriegst.
Genau. So, und dann die fünfte Gleichung ist, und das ist jetzt tatsächlich wirklich die große Änderung zu dem, was wir bisher in der kurzen Frist gemacht haben, ist eine Sparhypothese. Bisher haben wir das Spar- und das Konsumverhalten tatsächlich aus so einem Entscheidungskalkül abgeleitet. Ich meine, ich weiß nicht, wann es war, vielleicht die vierte oder die fünfte Sitzung, die wir gemacht haben. Da haben wir dann überlegt, das Ersparnis ist letztlich die Residualgröße zu meiner Konsumentscheidung heute und Ersparnis letztlich eine Entscheidung über den Konsum morgen, ja. Wenn wir so ein Zwei-Perioden-Modell, überlegst dir heute, hast ein gewisses Einkommen, ein bisschen konsumiere ich eben und den Rest spare ich und dann konsumiere ich eben das, was ich gespart habe, morgen dann, ja? Genau. Und das hängt dann ab von so Sachen wie Zeitpräferenz, also von deinen Präferenzen, aber auch so Dingen wie dem Zinssatz, ja? Typischerweise, wenn der Zinssatz niedrig ist, dann willst du eben nicht so viel sparen und dann konsumierst du eher heute und umgekehrt, ja? Das sind so, das haben wir also so aus dem Optimierungskalkül, aus dem Entscheidungskalkül abgeleitet. Das Solo-Modell ist in dem Sinne ein Modell, das noch keynesianische Elemente hat, weil es die Konsum- und Ersparnistheorie viel einfacher macht. Da wird einfach postuliert, dass das, die heutige Ersparnis ein konstanter Anteil des Einkommens ist.
Okay. Ja?
Und also das wird sich aus
dem
Optimierungskalkül abgeleitet.
Okay.
Ich meine, das Solow-Modell wurde in den 50er und 60er Jahren entwickelt, wo es, sagen wir, die Hochzeit der keynesianischen Makroökonomik war und wo man eben diese intertemporalen Konsumkalküle noch nicht hatte. Man kann das sage ich den Studenten auch, man kann das im PhD-Studium, würde man jetzt das Solow-Modell, würde man vielleicht noch kurz wiederholen und dann würde man diese Konsumtheorie quasi in das Wachstumsmodell einbauen, ja, und ein volles intertemporales Kalkül machen. Die Mathematik ist aber so komplex, dass ich das mit den Bachelor nicht machen will. Erstens. Und der zweite Punkt ist, das Solow-Modell ist am Ende so intuitiv und so genial einfach. Und diese Annahme dieser relativ primitiven Ersparnishypothese ist am Ende zwar quantitativ ein bisschen relevant, aber für die wirklichen Aussagen, und Solow hat das auch seine Lebzeiten, der war sehr skeptisch, was diese intertemporalen Konsumkalküle anging, am Ende des Tages ist das ein bisschen mit Kanonen nach auf Spatzen geschossen. Jedenfalls dann, wenn du nur dich um Wachstum sozusagen kümmern willst und wenn du das Wachstumsmodell dann nicht selber wieder als Grundlage für andere Modelle nehmen willst. Deswegen unterrichte ich das bei den PhD-Studenten natürlich schon. Aber für die Bachelors, die brauchen das eigentlich nicht, ja. Also da ist tatsächlich da mal, wo man sagen kann, die Mathematik, die da verwendet wird, die muss man auch rechtfertigen können. Und beim Bachelor passt nicht, ja.
Kannst du beim Bachelor, kann man das also einfach als gegeben hinnehmen dann am Ende?
Die nehme ich das mal als gegeben hin.
Genau. Okay.
So, also du hast ein Modell mit 5 Gleichungen. Nochmal die Bevölkerungswachstumsrate, kurzfristige Gleichgewicht, die Produktionsfunktion, diese Akkumulationsdefinition, diese Ersparnishypothese. Und in dem drin sind 4 Parameter. Das ist also ein Modell mit 4 exogenen Parametern. Nämlich der Bevölkerungswachstumsrate, die ist gegeben, die Abschreibungsrate des Kapitals, die Ersparnisrate, diese konstante Ersparnisrate und eben das Niveau der totalen Faktorproduktivität. Das sind die 4 Parameter. So. Gut. Und jetzt ist die Frage, wie analysiert man das? Oder wie analysiert man Wachstumsmodelle überhaupt? Ja, oder insgesamt? Und da ist es so, dass man zunächst mal fragt, ob diese Langfristmodelle einen sogenannten Steady State haben. Also ein sogenanntes langfristiges Gleichgewicht. Wir haben ja schon gesagt, die sind immer im kurzfristigen Kreislaufgleichgewicht. Mit anderen Worten, Ersparnisse und Investitionen, aggregierte Angebot, aggregierte Nachfrage stimmt immer überein. Aber die Frage ist, gibt's jetzt sozusagen zusätzlich noch ein langfristiges Gleichgewicht,
bleibt
wo
das
die möglicherweise auch,
so,
ja, auch hintendieren,
ja, ja, ja,
diese Modelle?
Ach so, nicht ob es so bleibt, sondern ob es irgendwas gibt. Okay, verstehe.
Ob es sozusagen einen Attraktionspunkt gibt, wo die hingehen und wenn sie dort sind, dann auch bleiben. Das ist ein Steady State. Ja. Und die und da muss man bei allen Wachstumsmodellen sich dann immer fragen, mit welcher Variable kann man so ein Steady State dann definieren? Und das ist jetzt nicht offensichtlich, das kann man zwar beweisen, aber das brauchen wir auch wieder ein bisschen Mathematik. Aber es ist tatsächlich so, dass im Solow-Modell die Variable, die tatsächlich einen Steady State hat, zunächst mal, und mit der man anfangen will, ist tatsächlich der Pro-Kopf-Kapitalstock. Also wir werden jetzt zeigen, oder man kann argumentieren, dass das Solow-Modell, dass es einen Kapitalstock oder sogar 2 Kapitalstocks-Niveau gibt. Das heißt, wenn das System, das ist ja letztlich ein dynamisches System, das wir gleich zeigen werden, wenn das System in diesem Zustand ist, bleibt es in diesem Zustand. Das ist, was ein Steady State ist. Ja? Und wenn es außerhalb dieses Steady States ist, wird es auf diesen Zustand hin konvergieren. Ja, gibt es interne Dynamiken, die daraufhin konvergieren. So. Und um jetzt formal bestimmen zu können, ob das stimmt, diese Vermutung, dass der Pro-Kopf-Kapitalstock tatsächlich so ein Steady-State dann erlaubt, muss man das Modell analysieren und muss man es vereinfachen und die sogenannte Akkommodationsgleichung ausrechnen. Und das ist in der Tat dann das, was ich die Fundamentalgleichung des Kapitalismus, sicher des Solo-Modells, ich würde ja sagen des Kapitalismus genannt habe, indem du einen Ausdruck ableitest aus den 5 Ursprungsgleichungen, der quasi den morgigen Pro-Kopf-Kapitalstock als Funktion nur noch des heutigen Kapitalstocks. Also du hast sonst keine Variablen mehr im Modell. Also Ersparnis, Output, und das wird alles rausgeschmissen. Ja. Und die Frage ist, kann man das Modell so kondensieren in eine Gleichung, dass man sozusagen nur noch eine dynamische Gleichung für den Pro-Kopf-Kapitalstock hat. Ja. Und in der Tat, das kann man, das ist ein Beweis, den führe ich dann. Da muss man alle 5 Gleichungen, wie man das jetzt macht, das macht keinen Sinn, das muss man selber mal machen. Aber wenn man alle 5 Gleichungen geschickt kombiniert, kommt in der Tat eine Gleichung raus, die, wie gesagt, ein Ausdruck, wo dann steht, der morgige Pro-Kopf-Kapitalstock ist die folgende Funktion des heutigen Pro-Kopf-Kapitalstocks. Ja. Und dann ist es formal gesehen, ist dann der Steady State, was man ökonomisch Steady State nennt, ist dann mathematisch ein sogenannter Fixpunkt der Akkumulationsgleichung. Was ist ein Fixpunkt? Ein Fixpunkt ist für eine Gleichung ist, wenn du einen Wert, diesen Wert auf die rechte Seite reinstopfst in deine Funktion, kommt auf der linken Seite, nachdem du die Funktion auf den Wert angewandt hast, der gleiche Wert wieder raus. Das ist ein Fixpunkt. Den gibt's auch in der Physik, den gibt's in der Mathematik, hat mit Ökonomie erstmal gar nichts zu tun. Aber Steady States in dem Sinne sind dann die Fixpunkte der Akkommodationsgleichung. Weil die Akkommodationsgleichung sagt ja, der morgige Kapitalstock ist eine gewisse, ich nenne die jetzt mal Gamma-Funktion des heutigen Kapitalstocks, ja. Und der Fixpunkt ist genau der Punkt, wo du, wenn du ein bestimmtes Niveau in die Gamma-Funktion reinsteckst, kommst du morgen genau dasselbe Kapitalstock pro Kopfniveau wieder raus. Und das ist dann ein Steady State, weil sich der Kapitalstock nicht mehr verändert. Weißt du, weil heute und morgen das gleiche Niveau hat. Ja. Und ja, das Schöne ist, dass diese Akkumulationsfunktion, die sieht dann so ähnlich wie die Produktionsfunktion aus. Also das ist dann auch so eine, am Anfang, die ist null, und wenn du heute keinen Kapitalstock hast, hast du auch morgen keinen Kapitalstock, weil du ja nichts produzierst, ja. Das ist diese Essentialitätsannahme. Wenn du heute keinen Kapitalstock hast, produzierst du nichts, hast du auch morgen keinen Kapitalstock. Du stirbst einfach. Ja.
Ja.
Aber wenn du ein bisschen Kapitalstock hast, produzierst du schon relativ viel. Das ist diese sehr steile Annahme. Also du kriegst eine sehr steile Annahme und dann ist es so eine schöne, flache eine Funktion, die so gewölbt ist. Und die wird dann aber immer flacher. Und irgendwann schneidet die dann die 45-Grad-Linie in einem Diagramm, wo du den morgigen Kapitalstock an der Y-Achse hast, an der vertikalen Achse und den heutigen Kapitalstock an der X-Achse, an der horizontalen Achse. Und die 45-Grad-Linie, so viel Mathematik setze ich voraus, das ist genau die Linie, wo die Y-Achse, der Wert der X-Achse und der Y-Achse ja gleich ist, weil die ja die Steigung von 1 hat, ne? Und irgendwann wird diese Akkumulationsfunktion den dann schneiden. Und das ist grafisch dann der Fixpunkt. Und damit hat man gezeigt, dass es das Ding erstmal einen Fixpunkt hat, ja? Und das ist dann sozusagen der Attraktionspunkt. Man kann dann zeigen, im Solo-Modell, und dazu dienen diese ganzen Inada-Bedingungen, über die wir gesprochen haben, dass es genau einen solchen Fixpunkt gibt, der positiv ist, also den positiven Kapitalstock hat. Klammer auf, 0 ist auch ein Fixpunkt, ja. Also mit anderen Worten, wenn du mit 0 Kapitalstock heute anfängst, produzierst du nichts, konsumierst du nichts, akkumulierst du nichts, kriegst du am Morgen 0, du stirbst, ist auch ein Fixpunkt. Im Solo-Modell, wie wir es jetzt dargestellt haben, ist das nur eine mathematische Spielerei, die nicht sonderlich interessant ist. Hat aber, wenn du das Modell nur ein bisschen veränderst und Subsistenzkonsum einführst, ja, also wo die Leute ein bisschen konsumieren müssen, ja, kannst du damit sowas wie eine Armutsfalle modellieren. Weil dann kriegst du tatsächlich, dann ist das ein Steady State, der real ist und aus dem die Leute nicht mehr rauskommen. Und zwar auch in der Umgebung davon, wenn du denen nur ein bisschen Kapitalstock gibst, kommen die da auch nicht mehr raus, weil die den Kapitalstock über die Zeit aufessen müssen, ja, sozusagen, um, also nicht mehr investieren müssen, sondern die lassen den verkommen und essen das, und benutzen den nur konsumtiv, weil sie eben überleben müssen, ja. Und diese Armutsfallenmodelle, das sind jetzt keine guten Modelle für, sagen wir mal, Südostasien oder so. Aber für Subsahara-Afrika, glaube ich schon, haben die einen Aussagewert, ja. Das sind also wirklich, wenn du so arm bist, dass du absolut auf Konsum, auf Subsistenzniveau leben musst, dann kannst du halt auch nicht investieren,
ja. Auf gut Deutsch, wenn du dein Saatgut essen musst.
Im Grunde genommen, ja. Dann kannst du nichts investieren oder, um sozusagen positive Akkumulationsdynamiken freizusetzen und dir sozusagen nächste Periode einen höheren Kapitalstock bekommen zu können.
Ja. Ja, wenn du so viel von deinem Saatgut essen musst, dass du bei der nächsten Ernte nur genau so viel hast, dass du wieder was zu essen hast und wieder eine Ernte. Okay,
genau.
Okay,
ja, und so, okay. Da, so ist das. Ja, genau. Deswegen sind so, und das sind letztlich das, die Begründung für so Infrastrukturprogramme von der Weltbank, ja, dass du halt Brunnen baust, dass du vielleicht heute ein Internetnetz hast, dass du Straßen baust, wo du mal ein bisschen den Anfang von einem Kapitalstock kriegst, damit du rauskommst aus diesen Armutsfallen, ja. Also wie gesagt, das jetzt im Solo-Modell ist der Null-Steady-State, aber ein mathematischer Spielerei im Grunde genommen. Die brauchen wir jetzt ökonomisch nicht weiter interessieren. Aber man kann mit einer gewissen Modifikation, kann man auch den ökonomisch interessant machen. Für jetzt sagen wir mal entwickelte Volkswirtschaften, und in meiner Vorlesung geht es zunächst mal um die USA natürlich hauptsächlich. Ja, ist keine Entwicklungsökonomie-Vorlesung. Da kümmern wir uns hauptsächlich um diesen positiven Steady-State und diesen positiven Fixpoint. Und als positiver, strikt positiver ist er tatsächlich der einzige, der existiert, das kann man zeigen. Also nächstes Mal, er existiert. Diese Überschneidung muss es geben, gegeben die Annahmen, das kann man zeigen. Er ist der einzige davon. Es gibt also nicht mehrere solcher positiven Fixpointe. Und wenn, egal wo das System startet, es konvergiert zu diesem Fixpoint. Und zwar in monotoner Weise. Das heißt, wenn du von einem Kapitalstock, der niedriger ist als der Fixpunkt, anfängst, dann wird diese Ökonomie langfristig immer auf ihrem Pfad zu diesem Fixpoint immer von unten kommen. Und wenn du drüber anfängst, dann wird sie Kapitalstock abbauen und von oben kommen. Also Konvergenz findet nicht statt, dass du sozusagen, man könnte theoretisch Konvergenz auch haben, dass du sozusagen um den Fixpoint rumspringst. Aber das passiert nicht. Man nennt das monotone Konvergenz. Jetzt haben wir uns aber sehr sozusagen in die mathematischen Eigenschaften des Modells uns angeguckt. So, was gilt jetzt in diesem Steady State? In diesem Steady State gilt jetzt, da wir gezeigt haben, dass, also wie gesagt, der Kapitalstock pro Kopf ist konstant. Damit ist auch die Produktion pro Kopf konstant, weil wir haben ja gezeigt, dass wir die schreiben können. Die Produktion pro Kopf oder der Output pro Kopf können wir nur als Funktion vom Kapitalstock pro Kopf schreiben. Und wenn der letztere konstant ist, muss auch Output pro Kopf konstant sein. Damit ist aber auch die aggregierten Investitionen oder die Investitionen pro Kopf, das Ersparnis pro Kopf, die Konsum pro Kopf, die letztlich alles Funktionen von diesem Kapitalstock pro Kopf sind, alle konstant, ja. Das heißt, alle Pro-Kopf-Größen in diesem Steady-State sind dann konstant. Also in dem Moment, wo das System seinen langfristigen Ruhepunkt erreicht hat, sind alle Pro-Kopf-Größen konstant. Vorher nicht, vorher ändern sie sich. Aber wie gesagt, im Steady-State sind die konstant. Und alle aggregierten Größen, also das Bruttoinlandsprodukt aggregiert nicht pro Kopf, der Kapitalstock aggregiert nicht pro Kopf, Konsum aggregiert nicht pro Kopf, die wachsen alle genauso wie die Bevölkerung. Warum? Weil die Pro-Kopf-Größen konstant sind, die Bevölkerung aber mit Rate n, dein n wächst, müssen also auch alle anderen Größen, die konstant sind, wenn man sie durch n teilt, müssen mit der genau die gleichen Rate wachsen, weil sonst könnten sie nicht konstant bleiben, ja. Wenn du einen Quotienten hast, der Nenner mit einer bestimmten Wachstumsrate wächst, damit der Quotient konstant sein muss, der Zähler dann auch
wieder. Läuft das auseinander, ja, klar. Ja.
Genau, sonst läuft das eben auseinander. Und dieses Phänomen, dass alle aggregierten Größen mit derselben Wachstumsrate wachsen, das nennt man auf Englisch einen Balanced Growth Path, den sozusagen eine ausgeglichene Wachstumserfahrung, um es mal ein bisschen, sag mal, wellnessmäßig zu sagen. Wenn man uns jetzt kann man schon mal rückbinden an die kaldorianischen Wachstumsfakten, dann wird schon klar, dass die Faktoren 1 und 2 in diesem Solo-Modell schon mal gerissen werden. Was waren die nochmal? Das war ein Wachstum, ein konstantes Wachstum, aber immerhin Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und des Pro-Kopf-Kapitalstocks. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass in diesem langfristigen Gleichgewicht beide diese Größen konstant sind und eben gerade nicht wachsen, ja. Also was das angeht, versagt das Solo-Model schon mal, ja. Allerdings, und das müssen wir auch noch auflösen, das werden wir auch das nächste Mal noch auflösen. Allerdings sind die Fakten 2, 3 und 5 die sind jetzt schon erfüllt in diesem Steady State. Und zwar die Konstanz des Zinses, ja. Die Konstanz des Zinses ist jedenfalls, wenn man den Zins als letztlich das Nettogrenzprodukt ansieht, des Kapitals, der ist konstant. Warum? Weil der Kapitalstock konstant ist. Und das Nettogrenzprodukt ist wiederum selber nur eine Funktion des Kapitalstocks. Und der Kapital pro Kopf Kapitalstocks. Und in dem Moment, wo der konstant ist, ist eben dann auch der Zins konstant. Also das ist schon mal erfüllt. Und was auch konstant ist in dem Modell im Steady State, ist die Bruttoinlandsprodukt zu Kapital, der Quotient von Bruttoinlandsprodukt zu Kapital. Weil nämlich Bruttoinlandsprodukt und Kapital ja mit derselben Rate wachsen, nämlich N, der Bevölkerungswachstumsrate, ist der Quotient von beiden auch konstant. Ja, weil die mit derselben Rate wachsen. Also das schon mal, da kann man schon mal Check machen. Und wenn man zusätzlich dann noch eine bestimmte Produktion, eine sogenannte Kontaktes-Produktionsfunktion annimmt, kann man auch zeigen, dass der Anteil der Arbeitseinkommen und des Kapitaleinkommens sind auch konstant auf diesem Balanced Growth Path. Ja. Jetzt müssen wir uns vielleicht ganz zum Schluss nochmal klar machen, dass in diesem Modell, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, gibt es an sich, wenn du mal in diesem Steady State bist, in diesem langfristigen Gleichgewicht, gibt es an sich keine endogenen Dynamiken mehr, warum es noch Pro-Kopf-Wachstum gibt. Wir haben ja gerade gesagt, der Steady State ist gerade so definiert dadurch, dass es kein Pro-Kopf-Wachstum mehr gibt. Also mit anderen Worten, gibt es kein Wachstum von Output pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Kapitalstock pro Kopf, das gibt's alles nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, das werden wir jetzt das nächste Mal sehen, die einzige Möglichkeit, die zum Wachstum zu bringen, jedenfalls mal temporär zum Wachstum zu bringen, ist, indem ich eine der vier Parameter ändere. Also indem ich die Bevölkerungswachstumsrate ändere oder das TFP, den totale Faktorproduktivität ändere oder sowas, ja. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich kontinuierliches Wachstum haben will, muss einer dieser vier Parameter kontinuierlich sich ändern. Wachsen oder schrumpfen, ja. Und wer das ist, das werden wir noch sehen. Das machen wir jetzt einen Cliffhanger, was das ist. Aber jedenfalls, wer immer es ist, du brauchst sozusagen exogen, was kickt auf das Modell, ja. Das ist keine interne Wachstumsdynamik mehr, weil es eben diesen Steady State hat im Pro-Kopf-Kapitalstock und damit auch in der Pro-Kopf-Produktion. Ja, das ist so. Insofern ist das Solo-Modell ein Modell, das nennt man ein exogenes Wachstumsmodell, ein exogenes Wachstumsmodell, kein endogenes Wachstumsmodell. Das ist, wenn wir ganz in der allerletzten Sitzung, wenn wir uns über endogene Wachstumsmodelle unterhalten, da ist die interne Wachstumsdynamik der Pro-Kopf-Größen ist sozusagen endogen im Modell eingebaut. Ja? Im Solo-Modell muss immer was Exogenes noch dazu.
Also immer eine Erschütterung.
Muss keine Erschütterung sein, das kann sich auch kontinuierlich ändern,
ja.
Und sozusagen erschütterungslos, aber es muss sich was Exogenes ändern.
Ich verstehe.
Das ist der Punkt. Und jetzt müssen wir, man muss verstehen, warum das passiert. Warum hat dieses Solo-Modell letztlich einen Steady State? Grafisch gesehen ist, weil es eben diese Biegung dieser Akkumulationsgleichung gibt, weil die eben konkav ist, weil die eben diese 45-Grad-Linie irgendwann schneidet.
Aber davon, dass das mathematisch so ist, habe ich ja erstmal überhaupt nichts in der Beschreibung der Realität oder im Versuch, mich der Realität anzunähern.
Doch, jetzt sage ich dir die ökonomische Intuition, weil warum biegt die sich? Die biegt sich letztlich, weil der Kapitalstock, also der Faktor, der im Zentrum des Kapitalismus steht, der Akkumulation steht, nämlich den Faktor, den wir produzieren, der hat abnehmende Grenzprodukte. Das heißt, irgendwann kriegst du so einen hohen Kapitalstock, dass du, um den noch weiter zu reproduzieren pro Kopf, ja,
nahezu unendlich viel Aufwand treiben
musst. Was der produzieren kann, zusätzlich, nicht mehr ausreicht, um sozusagen die Abschreibung, die physisch stattfinden, und die impliziten Abschreibungen, die dadurch stattfinden, dass die Bevölkerung ja ständig wächst. Also du brauchst eh immer mehr Maschinen,
Irgendwann ist im Verhältnis zu den Maschinen, die da stehen, ist das, was die Maschinen produzieren, nur noch nichts
mehr. Das, was sie zusätzlich produzieren können, reicht nicht mehr, um diese expliziten Abschreibungen über, wie gesagt, Verbrauch und das sozusagen so wie eine implizite Abschreibung durch das Bevölkerungswachstum für in Pro-Kopf-Sinne nicht mehr ausreicht, um das auszugleichen. Und deswegen kriegst du diesen quasi einen Stopp des Systems. Mit anderen Worten, und das bedeutet umgekehrt, und das ist jetzt eigentlich fast ein mathematisches Theorem oder ein genereller, sagen wir mal, eine generelle Einsicht. Du musst, damit du sozusagen endogene Wachstumsdynamiken hast, wo das System automatisch immer selber von sich selber wächst, musst du haben, dass der reproduzierbare Faktor, der produzierbare Faktor, in dem Fall Maschinen, keine abnehmenden Grenzerträge hat, sondern er braucht mindestens konstante Grenzerträge. Ja, das heißt, du musst mindestens haben, dass mit mehr Kapitalstock der immer, sagen wir mal, die gleiche zusätzliche Menge an Output produziert. Ja. Das kann man machen. Das ist bei physischem Kapital eher unplausibel. Aber so Dinge, wenn du dann Humankapital zum Beispiel einbaust, wird das schon eher plausibel. Und deswegen sind viele endogene Wachstumsmodelle, die setzen zum Beispiel auf Humankapital, wo der produzierbare Faktor eben nicht physisches Kapital ist, sondern die Fähigkeit der Menschen.
Ja. Also Humankapital im Sinne von Erfindungsreichtum, aber nicht im Sinne von Arbeit.
Doch, im Sinne von besser qualitativer Arbeit. Also Leute,
bessere Arbeit, okay. Ja, okay.
Ja, also nur Leute, du machst Leute halt produktiver, weil sie mehr wissen.
Ja,
weil sie mit Maschinen umgehen können, weil sie mit dem Bot umgehen können und so weiter.
Aber ich habe die Arbeit doch schon da drin.
Ja, aber das ist unqualifizierte Arbeit.
Okay,
ja,
verstehe. Okay.
Das ist diese Arbeit, in dieser Arbeit wird nichts akkumuliert, außer dass die Bevölkerung einfach immer größer wird.
Okay, verstehe.
Aber ich weiß, es gibt viele, gerade Linke, die mit dem Begriff Humankapital Probleme haben.
Wir sind ja jetzt gerade nicht in der politischen Bewertung, sondern
es geht nicht, was Ökonomen eigentlich damit nur sagen wollen. Es gibt wenn man über Arbeitseinput nachdenkt, gibt es einerseits diesen physischen, rohen Teil der Arbeit sozusagen, also wenn du so Muskelkraft oder sozusagen Basic Grundschulniveau oder so, ja.
Schraube, Schraub.
Und dann gibt es aber zusätzlich was eben auch akkumuliert werden muss. Das kann Schulbildung sein, das kann aber auch Learning on the Job sein, dass du halt dann weißt, wie du eine Radiosendung zu machen hast, ja. Das muss man auch erstmal lernen, ja. Und so weiter und so fort. Du wirst halt produktiver über die Zeit, ja. Es gibt alle möglichen Humankapitaltheorien dann, was Humankapital sein kann. Der Punkt ist, das Gemeinsame ist, dass es sich um was, im Gegensatz von roher Arbeit, die du einfach per Muskelkraft hast, ja, was ist, was du über die Zeit akkumulierst. In dem Sinne, wie ein Kapitalstock funktioniert. Deswegen nennen wir es eben Humankapital. Ja. Und diese Art von, diese akkumulierbaren Produktionsfaktoren, nur wenn, das ist eben die Aussage, und damit machen wir Schluss für heute, nur wenn diese mindestens konstante Grenzerträge haben mit der aggregierten Produktionsfunktion, hast du eine Chance, endogenes Wachstum zu generieren. Ansonsten wirst du immer wieder zu diesem Ruhepunkt kommen, wo es dann einfach die weitere Akkumulation sich nicht mehr lohnt.
Und nächste Sendung, der zweite Teil, oder wie du eben so schön formuliert hast, da gucken wir, was kickt auf das Modell.
Genau.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.